Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wieso Kolonialgeschichte mit umgestalteten Denkmälern erhalten bleiben sollte? Warum die Jazzlegende Günther Baby Sommer keine Ahnung hat, was morgen im Radebeuler Stadtrat passieren wird und was das Prosa Nova Festival in Hildesheim zu bieten hatte? Themen dieser Stunde mit Curtis Steigers, inzwischen Mitte 50, ein Alter, in dem sich Männer dann doch Gedanken übers Leben machen. Gentleman heißt die neue Platte des Amerikaners. Auch heute haben in Deutschland wieder viele Menschen gegen Rassismus protestiert, zum Beispiel mit dem Band der Solidarität. Viele Kilometer lange friedliche Strecke wurde gebildet am Tag, an dem es in Atlanta brannte, nachdem wieder ein Afroamerikaner von einem Polizisten um sein Leben gebracht worden war. Gestern habe ich in Fazit gefragt, ob bald auch in Deutschland rassistisch-koloniale Denkmäler geschleift werden könnten. Heute hat der Verein Berlin Postkolonial einen Vorschlag zu ihrem Erhalt gemacht. Sie sollten umgestaltet werden. Darüber habe ich mit Christian Kopp von Berlin Postkolonial gesprochen. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wie sollten Kolonialdenkmäler in Deutschland umgestaltet werden?
Ich finde, dass gar nicht in erster Linie die Frage steht, wie sollten sie umgestaltet werden, sondern wer sollte das tun. Dass die jetzt diskutiert werden, die Kolonialdenkmäler, Straßennamen, andere Erbstücke des Kolonialismus, ist wohl in erster Linie zu verdanken den Nachfahren Kolonisierter selbst in den ehemaligen Kolonien, aber auch hier in Europa, die hier leben und seit vielen Jahren und Jahrzehnten sich dafür einsetzen, dass die Sachen kritisch angegangen und aufgearbeitet werden. Das ist ja meiner Meinung nach der springende Punkt. Dass es Künstlerinnen, Aktivistinnen, eben Nachfahren Kolonisierte selbst entscheiden sollten, was damit passiert. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Meinungen. Das sollten Städte, Bezirke ermöglichen, dass diese Debatte innerhalb der schwarzen Community vor allem geführt werden kann und dass dann auch ihre Entscheidung dann maßgeblich ist für den Umgang damit.
Und wurde dieser Vorschlag, also die Denkmäler zu erhalten und nicht wie beispielsweise in den USA, jetzt in Großbritannien oder Belgien zu schleifen, in Ihrem Verein einstimmig als gut befunden oder wurde da abwechslungsreich diskutiert?
Nee, wir sind schon der Meinung, wir haben vorhin nochmal Rücksprache gehalten, dass ähnlich wie bei Straßennamen, dass wir eine Gefahr sehen, dass Geschichte entsorgt wird. Das wird uns oft vorgeworfen, obwohl wir das nie gefordert haben. Bei Straßennamen wünschen wir uns ja, dass neue Namen vergeben werden, allerdings dann die Opfer des Kolonialismus oder die Gegner und Widerstandskämpferinnen ehren und afrikanische Persönlichkeiten. Und ähnlich würden wir meinen, sollte man mit Kolonialdenkmälern umgehen, dass Gegendenkmäler entworfen werden an der gleichen Stelle, dass die Denkmäler verfremdet werden, dass sie vielleicht auch zersägt werden und in Einzelteilen hingelegt werden. Auch das kann ein Denkmal sein, so dass immer noch ein Bezugspunkt bleibt und möglichst auch ein dezentraler, da an der Stelle, wo die Denkmäler standen, dass sie damals standen und dass das thematisiert wird. Aber wir finden eben auch, dass die Lösungen, die bisher angeboten wurden, meistens eben nicht von den Nachfahren kolonisiert haben, sondern von Bezirken oder Städten, Gemeinden, die dann versucht haben, mit einer kritischen Kommentierung, einer kleinen Tafel, die Sache zu retten. Und das ist in der Regel bei einem Denkmal, würden wir meinen, zu wenig, weil so ein Denkmal natürlich eine eigene Formensprache hat, die viel gewaltiger ist als ein kleiner Text. Und auch ein Gegendenkmal kann jetzt nicht 10-mal so klein sein wie das hauptsächliche Denkmal, auf das es sich bezieht. Und so eine Beispiele gibt es eben, wo man sieht, dass das, finden wir, zu wenig ist. Ja.
Und Zerstörung eben vor allem in den USA, aber in Großbritannien auch, ist dann für Berlin Postkolonial der falsche Weg?
Würden wir nicht so sagen, wenn die Wut auf diese Denkmäler groß ist, dann ist sie groß. Und wenn die Aktivistinnen vor Ort entscheiden, wir werfen den Sklavenhändler ins Wasser, so wie er seine Opfer ins Wasser hat werfen lassen, dann würden wir auch sagen, das ist auch eine Art Denkmal. Ja, dann ist es eben temporäres oder eine Kunstaktion, künstlerische Ausdruckform, die sehr angemessen ist. Also höchsten Respekt vor dem, oder ich denke, wir müssen respektieren die Stimmen der Nachfahren Kolonisierter und Versklavter in dem Fall. Es ist nicht so ganz zu entscheiden, was jetzt damit passiert, sondern wer das entscheidet. Ich meine, das Denkmal in Bristol, was ich gehört habe, ist, dass es jetzt wohl doch ins Museum kommt. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, es dorthin zu legen. So wie hier in Deutschland das Wismann-Denkmal, was ausgestellt wurde und eben zeigt, dass das umstritten ist und auch die Kritik an den Personen deutlich und bekannt macht. Denn wir brauchen Anlässe, um über Kolonialismus überhaupt erstmal aufzuklären.
Sie haben schon eingangs gesagt, um die Umwandlung, die Neugestaltung von Denkmälern sollten sich die Bezirke, sollten sich die Städte kümmern. Wäre das nicht eine Aufgabe für den Bund?
Naja, Kultur ist eine Ländersache, oft auch eine kommunale Sache. Ich glaube, der Bund sollte vielleicht eher sich dann kümmern um eine zentrale Gedenkstätte in Berlin. Das ist aufgegriffen worden von Monika Grütters und Michael Müntefering, aber bisher ist da noch wenig passiert. Also es ist eine langjährige Forderung, dass es gerade in Berlin auch ein zentrales Denkmal für die Opfer des Kolonialismus, vor allem in Afrika, gibt. Denn hier fand die Berliner Afrika-Konferenz und damit quasi eine Art Aufteilung Afrikas statt. Also das wäre sicher ein geeigneter Ort. Da müsste natürlich der Bund dann einsteigen und auch da sollte darauf geachtet werden, dass eben wirklich Nachfahren Kolonisierter maßgeblich mitentscheiden, wie dieses Denkmal aussieht und wir nicht sowas haben wie ein zweites Humboldt-Forum.
Ja. Sagt Christian Kopp vom Verein Berlin Postkolonial über den Vorschlag Denkmäler mit kolonialer Vergangenheit von Künstlerinnen und Künstlern aus den Ländern der ehemaligen deutschen Kolonialgebiete umgestalten zu lassen. Herr Kopp, besten Dank. Guten Abend.
Gerne. Guten Abend.
Das Kulturamt Radebeul. Wer wird es künftig leiten? Der Kulturverein der Stadt vor den Toren von Dresden hat erreicht, dass der Schriftsteller Jörg Bernig auf das Amt verzichtete, nachdem eine Amtsenthebungspetition auch den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer alarmiert hatte, dass der Rechtsintellektuelle mit einer Mehrheit von CDU und AfD des Radebeuler Stadtrats gewählt worden war. Das wohl entscheidende Gespräch mit dem christdemokratischen Regierungschef und Bernig in Dresden hatte ein Vorstandsmitglied des Kulturvereins Radebeul initiiert, der Jazzmusiker Günther Baby Sommer. Schönen guten Abend, Herr Sommer.
Hallo, guten Abend.
Morgen ist wieder Stadtratssitzung in Radebeul. Wir können ja wohl davon ausgehen, dass es auf der Tagesordnung steht.
Ja, es ist, glaube ich, der wichtigste Punkt in Radebeul. Wie das ausgehen wird, das wissen wir alle nicht. Aber wir wissen, wenn ja, wird es nicht einfach werden. Denn es gab ja als Alternative zu Herrn Bernig noch eine Bewerberin mit Erfahrung in Verwaltungstätigkeit. Und nun ist es eigentlich schon ein bisschen seltsam, wenn die gleichen Leute wie die CDU und die AfD die zugunsten Herrn Bernig abgelehnte Bewerberin morgen plötzlich gutheißen.
Erwarten Sie so etwas wie bei der ersten Wahl von Bodo Ramelow in Thüringen, dass es ein großes Durcheinander geben wird oder andersherum gefragt, ein CDU-Landeschef, der gegen rechts kämpft und CDU-Stadtverordnete, die mit der AfD gemeinsame Sache machen. Was ist das bei Ihnen in Radebeul?
Das ist ein kleiner Kämmerich-Effekt, da haben Sie sehr recht gehabt. Und das ist ja auch, glaube ich, der Umstand, der Herrn Kretschmer auf den Plan gebracht hat. Und bei dem Gespräch, was wir zu dritt hatten, Herr Bernig, Herr Kretschmer und ich, da hat er die Rolle als Mediator sehr gut ausgefüllt.
Wie war denn dieses Gespräch zu dritt?
Es fand sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und immer wenn es ein bisschen sich verhakte, dann hat Herr Kretschmer geschlichtet und hat auch sehr kreative Vorschläge gemacht an Herrn Bernig, nämlich zum Beispiel den, dass der Herr Bernig doch endlich mal aus seinem Schweigeraum heraustreten möge und uns, den Kritikern und den kulturinteressierten Bürgern von Radebeul und den Künstlern natürlich auch, in erster Linie mal sagen soll, was er überhaupt mit dem Kulturamt vorhat und wie er gedenkt, in welche Richtung zu gehen, weil wir in Radebeul ja eine ganze Menge nennenswerter Aktivitäten haben, Festivals haben, das Wandertheaterfestival, ein neues X-Jazz-Festival, das Karl-May-Festival sowieso und. Solange Herr Bernig von mir und den Kritikern in einem Boot mit der AfD verortet werden konnte und sich nicht von den kulturpolitischen Positionen der AfD distanziert hat, die da sind, eben identitätsstiftende Nationalkultur oder sehr genaue Prüfung und keine Förderung mehr für Kunst und Kultur mit politischem Inhalt oder mit provokativem Inhalt. Das habe ich Herrn Bernig auch in dem Gespräch gesagt. Ich sage, er vertritt für mich und für uns Kritiker diese kulturpolitischen Position in der AfD und das ist für uns eine Gefahr dahingehend, dass wir um unsere freie Ausübung von Kunst und Kultur fürchten, wenn er mit diesen Positionen ein exekutives, nämlich dieses Amt des Kulturamtsleiters besetzt.
Ohne die öffentliche Kritik, auch und gerade des Radebeuler Kulturvereins und seiner Initiative, hätte die Personalie Bernich womöglich nicht für überregionale Schlagzeilen gesorgt. Also hat die Kulturszene in Deutschland, wenn sie sich engagiert, so wie Sie es jetzt auch getan haben, indem Sie direkt auch das Gespräch gesucht und erhalten haben, viel mehr Kraft, sich gezielt in Politik einzumischen, als viele glauben?
Ja, das ist es. Der Herr Bernich hätte ja diese ganze Geschichte passiert, ohne dass es jemandem aufgefallen wäre. Und wir hätten dann an der Arbeit gemerkt, hoi, wer sitzt denn da am Lenkrad? Wir sitzen alle in dem Auto und der Herr Bernich hat das Lenkrad in der Hand und fährt uns irgendwo hin, wo es uns gar nicht gefällt. Und die Wachsamkeit, die wir am Tag gelegt haben, was ja letzten Endes auf einer basisdemokratischen, kritischen Hinterfragung passiert ist, weil man uns vorwirft, dass wir demokratische Prinzipien verletzen. Aber wir sagen einfach, die Reife einer Demokratie muss sich letzten Endes an seiner Diskursfähigkeit messen lassen. Und wenn es keinen Diskurs mehr geben kann bei demokratischen Entscheidungen, dann werden wir regiert von einer demokratischen Entscheidung zur anderen und noch eine. Und dann ist es wie so eine Art Blockwart-Mentalität und wir enden irgendwo, wo die Demokratie nicht mehr diskursfähig ist. Und deshalb meine ich auch, dass eine lebendige Demokratie, diese Auseinandersetzung und diese basisdemokratische Hinterfragung einfach durchmachen muss. Und das müssen mehr und mehr Künstler eigentlich begreifen. Also, ich finde, viele Künstler sollten eigentlich den politischen Vorgängen gegenüber und speziell den kulturpolitischen Vorgängen gegenüber viel wachsamer sein.
Sagt Günter Baby-Sommer, Vorstandsmitglied des Radebeuler Kulturvereins, vor der morgigen Sitzung des Stadtrats. Herr Sommer, danke Ihnen, einen wunderschönen Abend.
Ja, danke Ihnen auch.
54 junge Autorinnen und Autoren, manche schon ausgezeichnet, andere frisch am Start. Die präsentierte in den vergangenen 4 Tagen das Festival Prosa Nova in Hildesheim, was für die Besucher bei dieser Ausgabe ein bisschen egal gewesen ist, denn weil sie nicht anreisen durften, konnten die Gäste sich von überall in die Online-Veranstaltung Zoom. Das hat auch Jule Hoffmann getan und bilanziert das Junge Lesefest, das zum 6. Mal stattgefunden hat.
Eine Sektflasche wird entkorkt, deren Inhalt sich auf einen Laptop ergießt. Im Eröffnungsvideo von Prosa Nova begrüßen die 6 künstlerischen Leiterinnen das Publikum an den Bildschirmen und nehmen vorweg, was sie beim Kuratieren des Programms umgetrieben hat.
Ja, das analoge Prosa Nova, wie wir uns es einmal vor langer Zeit vorgestellt haben, sollte Momente der Irritation und der Reibung enthalten. Und wir wollten Interventionen, um auf Missstände in diesem Betrieb hinzuweisen, die wir selbst auch mittragen.
Die Frage ist nämlich, warum finden wir in den Verlags- und Agenturprogrammen hauptsächlich weiße AutorInnen? Warum ist es auch mit einem Jahr Vorlauf in der Recherche in Deutschland nicht leicht, ein diverses Literaturprogramm zusammenzustellen?
Wiederholt taucht diese Frage in verschiedenen Video- und Audioformaten des Festivals auf, in denen junge Autorinnen und Autoren kritische Fragen an eben den Literaturbetrieb stellen, von dem sie gerade im Begriff sind, teilzuwerden. Für eine möglichst rassismuskritische Festivalausgabe haben die Veranstalterinnen die Auswahl der Themen und Präsentationsformen teils auch den Autorinnen überlassen. Im Audioformat Wessen Kulturbetrieb tauschen sich die Künstlerin und Gründerin des feministischen Literaturfestivals Clit Cologne, Fatima Khan, und die Autorin und Theatermacherin Martin-Sophie Pohomam über ihre Erfahrungen aus.
In der deutschen Literatur ist der Roman einer nicht weißen Frau sogenannte Gastarbeiterinnenliteratur oder Migrantinnenliteratur, aber niemals schlicht und einfach deutsche Literatur. Das Label führt natürlich auch dazu, dass die Werke schief rezipiert werden und zeigt, die deutsche Literaturwissenschaft ist sprach- und fantasielos angesichts der Geschichten von nicht weißen und nicht männlichen Personen.
Ich glaube, das Problem ist, dass wenn es so einen White Mainstream gibt, dass dann Texte oder Menschen, die da nicht zu 100% reinfallen, zwar gar nicht immer zu 100% ausgeschlossen werden zu partizipieren, aber immer, wenn sie partizipieren, mit gewissen Erwartungen bedacht werden, worüber sie zu schreiben hätten und wie sie über das zu schreiben hätten.
Sagt der österreichische Schriftsteller Tonio Schachinger, der 2019 mit seinem Debüt »Nicht wie ihr« für den Deutschen Buchpreis nominiert war. In einem Prosa Nova Videoformat mit dem Titel »FIFA Forever« wird man Zeuge einer Begegnung zwischen Schachinger und seinem Schriftstellerkollegen Gian Adja, in dessen Roman »Hawaii« die Hauptfigur, wie in Schachingers »Nicht wie ihr«, ein Profifußballer ist. Gemeinsam zocken die beiden Autoren FIFA am PC und diskutieren über Fragen der Zugehörigkeit.
Also so urviele Fragen, finde ich, sind komplett nicht identisch, aber ähnlich in dem, es steht schon 2-0 übrigens, gell? Minute 26.
Deutschland, ja.
Durch das Digitale entsteht beim Zuschauen eine andere Intimität als bei analogen Festivalpanels. Auch weil man selbst nicht Teil der Veranstaltung ist, sondern die Gespräche fokussiert am Bildschirm verfolgen kann. Gleichzeitig findet auf Instagram und in den Telegram-Chatgruppen, die das Prosa Nova begleiten, reger Austausch statt, sagt Simone Lechner aus dem Leitungsteam.
Also ich habe zum Beispiel sehr viele Rückmeldungen dazu erhalten, dass sich sehr viele Leute freuen, dass sie jetzt Zugang haben zu dem Festival. Also viele Barrieren, nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern eben auch für People of Color gibt es jetzt einfach nicht.
Keine berühmte Festivalblase in diesem Jahr also, stattdessen größere Reichweite. Auf die Frage, wie sich Literatur stärker an den digitalen Raum ausweiten kann, erhofft sich das Prosa Nova-Team einen Lernerfolg. Zu den digitalen Experimenten in diesem Jahr zählen auch die Taxifahrt per Google Street View, wobei Autorinnen das Publikum auf dem Bildschirm durch eine Stadt navigieren, oder die Confession Rooms, in denen sich jeweils zwei Autorinnen im Live-Chat Geständnisse über das Lesen und Schreiben machen. Die Formate sind spielerisch. Es gibt Raum zum Ausprobieren, zum Scheitern und Reflektieren. Tonio Schachinger erinnert das an seine Zeit an der Uni.
Ich fand das alles total schön, also so dieses sich einlassen auf Texte, ohne äußeren Druck. Es gibt ja auch Literaturfestivals, die dann irgendwie so Preise vergeben oder so. Und ich finde das sehr angenehm, dass das beim Prosa Nova nicht ist. Dass es wirklich nur darum geht, jeder macht seine Veranstaltungen, man schaut sich die der anderen an und das ist es. I'm still
to me. Statt Preisverleihung gibt es am Samstagabend elektronische Musik im Livestream von Aunt Claudia. Wie auch die vergangenen Ausgaben zeichnet sich auch dieses Prosa Nova dadurch aus, wach und widerständig zu sein und Sichtbarkeiten zu generieren, wo viele etablierte Verlage und Festivals wegschauen. Eine Riesenchance für den Literaturbetrieb insgesamt.
Prosa Nova 2020, nächstes Wochenende nochmal komplett online. Jetzt geht's weiter mit Christian Neugebauer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der populäre Bollywood-Schauspieler Sushant Singh Rajput ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Berichten zufolge hat er in seinem Haus in Mumbai Selbstmord begangen. Gründe dafür seien noch nicht bekannt, teilte die Polizei mit. Der Schauspieler lebte während des Lockdowns allein. Er sei schockiert von Rajputs Tod, twitterte der indische Premierminister Modi. Rajput begann als Fernsehschauspieler, sein Bollywood-Debüt folgte 2013. Zuletzt war er im Netflix-Film Drive von 2019 zu sehen. Die Filmreihe Bundesfestival Film ist in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie in einem Wuppertaler Autokino auf die Leinwand gegangen. Auf dem Festival für nicht kommerzielle Filmemacher wurden die besten Filme des Jahrgangs 2019 in 10 Kategorien prämiert. Dabei wurden die mit insgesamt 20.000 Euro dotierten Preise des Deutschen Jugendfilmpreises und des Deutschen Generationenfilmpreises vergeben. Alle 40 nominierten Filme sind bis zum 28. Juni als Video-on-Demand-Angebot im Internet verfügbar. In diesem Zeitraum können die Zuschauer auch online über den mit 1.000 Euro dotierten Publikumspreis abstimmen. Der Comicautor Danny O'Neill ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Er wurde vor allem als Autor und Redakteur im DC-Universum der Superhelden bekannt. So arbeitete O'Neill unter anderem prägend an der Batman-Figur. O'Neill schrieb aber auch für Marvel Stories mit Daredevil, Spider-Man und Iron Man. Nach 3 Monaten Corona-Pause hat das Jugendtreffen der Ökumenischen Gemeinschaft von Taizé in Burgund begonnen. Das teilte die Gemeinschaft in ihrem Newsletter mit. Allerdings müssten wegen der verordneten Hygiene- und Schutzmaßnahmen vorerst noch einige Abläufe verändert werden. Taizé ist ein Symbol der ökumenischen Bewegung. Der Ort im südlichen Burgund ist Sitz einer christlichen Gemeinschaft und ist seit Jahrzehnten ein Treffpunkt für tausende Jugendliche aus aller Welt.
Jaffa Panahi und Asghar Farhadi, international preisgekrönte Filmregisseure aus dem Iran. Wie lange es dauert, bis es kein Gesundheitsrisiko mehr sein wird, dieses schöne Land zu bereisen, das kann derzeit niemand sagen. Aber einmal mehr hilft ein Online-Festival, die Filmnation Iran besser kennenzulernen. 10 Tage iranisches Kino präsentieren die Berliner Festspiele. Anke Lewicke, die viele Jahre die Berlinale Delegierte für den iranischen Film war, kennt das Programm. Es werden Filme aus verschiedenen Jahrzehnten gezeigt. Korrespondieren die miteinander?
Naja, die Idee der Reihe ist schon, dass man einen historischen Bogen schlägt. Also wir haben eben die Filmemacher und Filmemacherinnen auf die gesellschaftlichen Umbrüche reagiert. Wie sah das iranische Kino vor und wie nach der Revolution aus? Und da gibt es dann zum Beispiel den Film A Simple Event aus dem Jahr 1974. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Es geht um einen Jungen am Kaspischen Meer. Der Vater trinkt, die Mutter ist schwer krank und er muss eigentlich für sein eigenes Überleben sorgen. Das ist fast dokumentarisch gehalten, stummfilmhaft. Und der Regisseur Shoreb Shaib Chalesh musste damals dann auch den Iran verlassen, weil er Ärger mit der Zensur hatte, weil auch schon damals war es so unter dem Schah, dass er eigentlich sein Land als modernes darstellen wollte. Und da haben ihm die Bilder dieses Films einfach nicht gepasst. Und deshalb ist der Regisseur, sah sich auch da schon mit einer Zensur eben konfrontiert. Und diese Zensur beschäftigt ja die Filmemacherinnen heute auch immer noch im Iran.
Und ich nehme mal an, Themen haben sich nach der islamischen Revolution verändert?
Ja, das ist eigentlich das Interessante, dass es doch immer wieder diesen roten Faden gibt, soziale Themen aufzugreifen. Also wie überleben überhaupt die Leute? Das ist ja auch schon in A Simple Event so gewesen. Und wenn man Jaffa Panahi trifft, er sagt ja auch immer, er ist kein politischer Regisseur, sondern er ist ein sozialer Regisseur. Er möchte seine Aufmerksamkeit einfach Leuten schenken, die benachteiligt sind oder... In A Simple Event geht es ja auch um einen 10-jährigen Jungen und nach der Revolution hat das iranische Kino ja auch wieder angefangen, Geschichten zu erzählen. Da waren die Helden und Heldinnen dann ja auch immer wieder Kinder, also gerade bei Abbas Kiarostami, weil man über die Kinder einfach viel mehr erzählen konnte. Und jetzt gibt es einen Film in dieser Reihe. Und da geht es auch um einen Jungen, der lebt in einem ganz armen Viertel im Iran und er möchte eigentlich gerne singen. Und es geht jetzt gar nicht so sehr um seine Karriere als Sänger, sondern dass er sich einfach in seinen Songs einen Ausdruck verschaffen kann, dass er sein Elend formulieren kann, seine Perspektivlosigkeit, aber eben auch seine Sehnsüchte.
Auch ein Film von Rakshan Bani-Etemad wird gezeigt. Sie ist die bedeutendste Regisseurin im Iran. Wovon erzählt sie?
Ja, ihr geht es eigentlich immer wieder um die Sichtbarmachung von empörenden Zuständen, von Ausbeutung am Herd und Arbeitsplätzen, häusliche Gewalt, Zwangsheirat. Und dieser Film, der hier gezeigt wird, der heißt The May Lady. Und das ist vielleicht die Heldin, die ja so autobiografisch auch am nächsten ist. Es ist eine Dokumentarfilmerin aus der Mittelklasse, die in Scheidung lebt. Sie hat einen Sohn, der auch schon so Macho-Allüren hat. Und diese Filmemacherin fragt sich, wie Rakshan Bani-Etemad, habe ich als Regisseurin nicht auch eine moralische Verpflichtung? Muss ich nicht immer wieder gucken und die Gegenwart meines Landes erzählen? Und das spürt man diesen Filmen eben allen an in dieser Reihe, dass es das Bedürfnis gibt, Geschichten aus der Heimat zu erzählen. Und dafür werden diese Regisseure ja dann auch immer wieder vom Regime verurteilt, dass sie ein anderes Bild zeigen vom Iran. Aber das ist ja gerade das Interessante am iranischen Kino, dass sie uns Bilder jenseits der offiziellen liefern.
Geschichte aus dem Leben aus der Heimat, wie steht's dann mit den filmischen Formen?
Ja, also ich muss mal sagen, die jungen Regisseure und Regisseurinnen haben es ja nicht leicht. Sie haben ja eben schon die Namen aufgezählt, Jafar Panahi, Asraf Farhadi. Also da muss man sich ja dran messen. Und mir ist dann auch aufgefallen in meinen ersten Jahren, dass dann Farhadi, das wurde alles kopiert, dann spielten auf einmal alle Filme in der Mittelklasse. Es ging immer wieder wie in Separation um Scheidung. Aber es gibt auch ein total abgefahrenes, junges Kino. Und da kann ich nur aus dieser Reihe den Film Invasion empfehlen. Der ist in einer einzigen Einstellung gedreht, spielt in einem merkwürdigen Stadion. Man kann gar nicht sagen, was da für eine Sportart gemacht wird. Alle Menschen sind tätowiert, haben ganz seltsame Kleidung an, einem passierten Mordfall. Und das ist wie so eine Schleife. Alle sind gefangen in dieser Zeitschleife. Dann passiert alles nochmal mit anderen Vorzeichen. Und dieser Film drückt eigentlich sehr gut das Lebensgefühl vieler junger Menschen im Iran aus, dass die Zeit sich so auflöst, dass es eigentlich keine Vergangenheit mehr gibt, auf die sie sich beziehen können, aber auch keine Zukunft. Also der Film ist schon eine sehr düstere und filmisch abgefahrene Allegorie.
Es gibt bei dieser Online-Reihe nicht nur Filme zu sehen, es wurden dafür auch Gespräche geführt. Worüber?
Ja, natürlich über die filmischen Visionen, Regisseure und Regisseurinnen. Sie werden ja so häufig über ihr Land befragt, aber sie möchten natürlich auch gerne einfach mal erzählen, wie sie eigentlich Filme machen, was sie sich bei den einzelnen Einstellungen gedacht haben. Darum geht es natürlich auch. Aber man kriegt auch eine unheimliche Leidenschaft mit und einfach das Bedürfnis, dass sie einfach was aus ihrem Land erzählen wollen. Also dass es doch auch immer noch was jenseits ihrer künstlerischen Vision gibt. Und dadurch versteht man das Land vielleicht auch noch mal besser.
Filmkritikerin Anke Lewicke über 10 Days Iranian Cinema bis zum 21. Juni über den Computer ihres Vertrauens. Künstliche Intelligenz von Menschen geschaffen. Wird der Mensch KI auch unter Kontrolle halten können? Das ist eine viel diskutierte Frage, in der sich Zuversicht und Panik nicht unbedingt die Waage halten. Die Deutsche Bank und der IT-Konzern IBM setzten für eine neue Ausstellung künstliche Intelligenz mit Namen Mia ein. Erstmals zur Kunstvermittlung in Europa, heißt es. Was das für die Ausstellung der fotografischen Sammlung Time Present im Berliner Palais Populaire bedeutet, hat Christiane Habermals im Selbstversuch getestet.
Also die kann man wegmachen, einfach close und dann I accept und dann auf WLAN und dann müssten sie schon drin sein. Genau, ich glaube, jetzt hat es geklappt.
Am Anfang meiner Verabredung mit Mia steht der Download. Die freundliche Dame am Empfang des Palais Populaire zeigt mir, wie das geht. Ich kann mir die entsprechende App entweder aus dem App Store auf mein eigenes Smartphone laden oder mir eines der 100 Leihgeräte ausleihen, auf denen schon alles installiert ist. MIA steht für Museum Intelligent Assistant, ein von IBM entwickeltes lernendes Computerprogramm, das alle meine Fragen zu einzelnen Werken der Ausstellung Time Present beantworten soll. Die Leiterin des Hauses, Svenja Reichenbach, begleitet unser erstes Date.
Sie reden mit MIA, weil wir dachten, MIA ist auch eine schöne Person, mit der man reden kann, ein schöner Name.
Ich werde jetzt hier begrüßt. Hallo, ich bin MIA, eine künstliche Intelligenz. Ich bin hier, um mit dir über Bilder zu reden. Bin ich ja gleich erstmal eingeschüchtert. Hoffentlich stelle ich intelligente Fragen für diese künstliche Intelligenz.
Das ist ja gerade das Schöne an diesem Chat, den man ja ganz intim sozusagen nur mit Mia hat, dass man fragen kann, was man möchte. Und auch vielleicht mal eine Frage stellen kann, die man sich sonst in einer öffentlichen Führung vielleicht nicht zu fragen trauen würde.
Mia hat keine Sprachfunktion, sie ist ein Chat. Das macht es etwas mühsam, man muss jede Frage eintippen. Eine bewusste Entscheidung, sagt Reichenbach, denn es wäre wohl störend gewesen, wenn in der Ausstellung jeder in sein Handy murmeln würde. Das Kunstausstellungshaus der Deutschen Bank geht mit MIA innovative Wege. Es ist das erste Mal, dass die von IBM entwickelte KI-Software nicht in Produkten oder in Kundencentern, sondern in der Kunstvermittlung eingesetzt wird. In der gerade eröffneten Ausstellung Time Present werden 65 Fotoarbeiten von international herausragenden Künstlern gezeigt, von Andreas Gursky, Bernd und Hilla Becher, Miva Yanagi oder Wim Wenders. Werke aus der 5000 Arbeiten umfassenden Fotokunstsammlung der Deutschen Bank. Zu neuen ausgewählten Werken gibt es zusätzlich zu einem Audioguide und Textinformationen nun auch noch Mia.
Natürlich sind das wunderbare und auch bedeutende Werke, die wir ausgewählt haben, aber vor allem auch Werke, die vielleicht besonders auch Fragen aufwerfen bei dem Besucher und insofern auch deswegen nochmal besonders geeignet sind.
Wir stehen vor Andreas Gurskis berühmter großformatigen Fotografie, die Singapur-Börse von 1997. Eine Weitwinkelaufnahme des hektischen Aktienhandels auf dem Parkett, vollgestopft mit Menschen, Computern, digitalen Anzeigen. Ich fange mal einfach an und tippe in meinen Chat.
Was will uns der Künstler, das fragen doch bestimmt alle, oder? Was will uns der Künstler sagen? Ah, jetzt kommt ein ganz langer Text. Andreas Gurski zeigt das Geschehen an der Börse ein wenig so wie ein modernes Musical, eine Art Choreografie. Er hat das Bild digital bearbeitet. Wahrscheinlich sind die Farben der Jacken in Wirklichkeit nicht ganz so leuchtend. Ah, er zeigt die fiebrige, fast fröhliche Energie des asiatischen Aktienmarktes kurz bevor er im Sommer 1997 crasht.
Okay. Das nächste Werk ist aus der Serie Girls in Cars der iranischen Fotografin Shirin Ali Abadi. Es zeigt fünf aufreizende junge Mädchen in einem Auto, lachend und gestylt, die Haare nur dürftig mit einem Kopftuch bedeckt. Durfte die Künstlerin das Werk auch im Iran ausstellen, will ich von Mia wissen? Aber das weiß sie leider nicht. Allerdings erzählt sie mir sehr ausführlich Allgemeines über die Zensur im Iran und dass das Museum of Contemporary Arts in Teheran viele moderne Kunstwerke in seiner Sammlung hat, diese aber dem Publikum nicht gezeigt werden. Und dass aber viele junge Leute trotzdem Mittel und Wege finden, die Zensur zu umgehen und dass es viele kleine, unabhängige Galerien gibt. Nicht genau das, was ich wissen wollte, aber interessante Info. Danke, Mia.
Okay, dann ist das eine der Fragen, die Mia noch lernen muss.
Ich bin in Experimentierlaune. Der Konzeptkünstler Ottmar Hörl ist der Nächste mit dem Werk Schwäbischer Traum von 1989. Ich kenne die Arbeit nicht, wohl aber kann ich mich an seine berühmten grünen Hasen von Nürnberg erinnern und daran, dass er mal wegen Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole angezeigt wurde, wegen seiner Gartenzwerge, die den Hitlergruß zeigen. Mia frage ich, was darf Kunst? Sollten Gartenzwerge den Hitlergruß zeigen dürfen?
Ah, leider kann ich dir zu diesem Thema nichts erzählen. Frag mich bitte etwas anderes. Okay, er hält sich bedeckt.
Freundlich zurückhaltend.
Sie hält sich bedeckt.
Fazit. Für tiefergehende Auseinandersetzungen über die Kunst ist Mia offenbar doch noch nicht gerüstet. Und auf schlüpfriges Parkett begibt sie sich schon gar nicht. Soll sie auch nicht, sagt Reichenbach. Deswegen darf sie sich ihre Informationen auch nicht selber aus dem Netz zusammensuchen, sondern kann nur auf die Infos zurückgreifen, mit denen sie gefüttert wurde. Vom Kuratorenteam des Hauses und den Technikern der IBM. Zu viel Autonomie will man der lernfähigen Software dann doch nicht erlauben.
Mia soll schon sehr konkret die Fragen zu den Bildern beantworten und nicht irgendwie abschweifen in vielleicht Thematiken, die einfach dann auch nichts mit dem Werk zu tun haben.
In der Tat. Kennst du Siri? Will ich am Ende noch ein bisschen mit ihr plaudern? Ich habe von ihr gehört. Sie soll ein netter Gesprächspartner sein, antwortet sie. Mein Fachgebiet ist jedoch Kunst. Lass uns lieber wieder darüber reden.
Christiane Habermals im Selbstversuch mit Mia im Palais Populaire unter den Linden in Berlin bis 8. Februar kommenden Jahres. Der D-Zug 206 fuhr zu DDR-Zeiten von Warschau über Erfurt nach Paris. Im Jahr nach dem Mauerfall feierten Künstlerinnen und Künstler aus Thüringen Freiheit und Unabhängigkeit mit der Gründung der Gruppe D-206, die Thüringer Sezession. 30 Jahre danach zeigt die Kunsthalle Erfurt, was auf der langen Reise entstand. Auskunft hat mir Kai-Uwe Schierz gegeben, Direktor der Erfurter Kunstmuseen. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Warum heißt die Ausstellung Kopfbahnhof? Ist die Fahrt zu Ende?
Ja, also nach 30 Jahren stellt sich natürlich für die Protagonisten dieser Künstlergruppe genau diese Frage. Begonnen haben sie, da waren sie so um die 40. Wir können uns also ausrechnen, wie alt sie jetzt sind. Tatsächlich sind einige Mitglieder sogar schon verstorben. Es stellt sich also tatsächlich die Frage, ist es nur ein Kopfbahnhof, aus dem man ja doch immer wieder rausfährt, man muss nur rückwärts fahren, oder ist das ein Kopfbahnhof mit einem Gleis, das sich als Ruhegleis erweist oder was immer.
Wie wichtig ist für Sie diese Thüringer Sezession?
Es ist eine Künstlergruppe, wie es natürlich zahlreiche andere kurz nach der politischen Neuorientierung Ostdeutschlands hier in diesen Gebieten gab. Und gleichzeitig ist es eine, die für Thüringen sehr zentral war. Denn als 1990 im Juli sich diese Gruppe selbst gründete und verschiedene Leute zum Mitmachen einlud, da waren die engagiertesten und die besten der Region schon mit vertreten. Die letzte Einladung ist im Jahr 2000 ergangen. Also auch das ist schon wieder eine ganze Weile her.
Führen Sie uns doch vielleicht nochmal zurück in diesen Juli 1990 für alle, die vielleicht noch nicht geboren waren oder nicht mehr gut erinnern können. Mussten die Künstler in der DDR damals noch kämpfen oder herrschte da Euphorie?
Ich denke schon, die Euphorie über... wog. Natürlich auch erste Befürchtungen, wohin das geht. Immerhin war die Wirtschafts- und Währungsunion zum 1. Juli schon in Kraft getreten. Die Euphorie überwog und das zeigt sich ja auch im Titel, weil dieser D206, das war eben einer der wenigen Interzonen-D-Züge, die die DDR hatte. Er fuhr übrigens nur bis 1981 nach Paris, ab 1981 bis 90 dann nur noch nach Frankfurt-Main. Trotzdem war es eine Verbindung über Grenzen hinweg und genau das war das Motto. Man wollte gemeinsam stark sein und über Grenzen hinweg wirken. Und dann gab es natürlich den Zusatz, die Thüringer Sezession, und man kann sich fragen, wovon sezessionierten sich denn die Künstlerinnen und Künstler? Das war natürlich der VBK des Bezirks Erfurt.
Der Verband der Bildenden Künstler, nochmal kurz eingeschoben.
Ja, so ist es. Dazu muss man wissen, dass der Verband Bildender Künstler in der DDR in zwei Ebenen organisiert war. Das waren die Bezirksverbände und das war der Republikverband, der in Berlin saß. Im Republikverband saßen sehr viele gestandene Künstlerinnen und Künstler. Da lief vieles schon sehr viel freier als in den Bezirksverbänden. Die Bezirksverbände haben die Künstlerinnen und Künstler sehr als Bevormundung empfunden. Deshalb wollten sie sich auch davon trennen. Aber gleichzeitig waren die Verbände eben nicht nur Ordnungsinstitutionen der DDR, also zum Beispiel jeder, der in der DDR eine Steuernummer haben wollte, der als Freiberufler arbeiten wollte, musste in diesem Verband organisiert sein. Auch wenn man Künstlermaterialien kaufen wollte, wenn man irgendetwas über Galerien verkaufen wollte, immer war diese Mitgliedschaft obligatorisch. Und in diesen Zwang war aber so ein Zuckerbrot mit eingewoben, denn der VBK vergab natürlich auch Aufträge und er organisierte Ausstellungen. Also es war eine Abhängigkeit, die schon sehr speziell war. Und aus dieser Abhängigkeit wollten sich die Künstler lösen und deshalb nannten sie sich dann eben auch die Thüringer Sezession. Dass wenig später sich diese DDR-Verbände auflösten, dass auch ihre quasi staatliche Funktion überhaupt in den neu gegründeten Verbänden, wir haben ja seit Oktober 1990 den Thüringer Verband Bildender Künstler, aber das sind eben eingetragene Vereine. Das muss man als Hintergrund, denke ich, schon wissen, um zu begreifen, warum diese etwa 15 Personen, die da in diesem D-Zug mitfuhren, warum diese Leute sich so streng abgrenzen wollten vom Verband Bildender Künstler.
Nun hat diese Sezession 30 Jahre durchgehalten. Jetzt die Ausstellung in der Kunsthalle. Ja. Ist die chronologisch oder thematisch aufgebaut?
Weder noch. Man kann es als einen vielstimmigen Chor bezeichnen. Es sind 12 Mitstreiter und es gibt einige Arbeiten, die gehen bis ins Jahr 1994 zurück, aber sehr viele Arbeiten sind auch in den letzten 5 Jahren entstanden. Ich glaube, so eine Künstlergruppe, das ist immer eine sehr schwierige Balance, zumal wenn sie so verschieden sind. Also wir haben Leute dabei, die ganz konkret, geometrisch, abstrakt arbeiten. Wir haben Künstlerinnen und Künstler dabei, die sehr erzählerisch in der Zeichnung, in der Malerei agieren, die also große Geschichten der Menschheitsgeschichte aufgreifen und kommentieren entsprechend. Und wir haben Mitglieder, die der Kultivierung des Materials, also wie sie die Informellkunst der Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre in Westeuropa kultiviert hat, die das aufgegriffen haben. Das heißt, es sind sehr unterschiedliche Haltungen und es bedarf einer großen Spannweite an Toleranz, um da miteinander umzugehen und um das gemeinsam dann auch in einer Ausstellung so darzustellen, dass man nicht denkt, das ist ja alles furchtbar beliebt. beliebig, sondern dass es dann auch stimmig ist, dass es zueinander wirklich in Dialog treten kann. Ich bin selbst seit 1997 als Kunsthistoriker Mitglied dieser Gruppe und kann bestätigen, dass es auch in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten den Mitgliedern gelungen ist, diesen schwierigen Balanceakt des Miteinanderausstellens, des Miteinanderproduzierens immer wieder zu gehen. Ich habe mich selbst gefragt, warum das so ist, und ich bin auf die Lösung gekommen, dass die Generationenerfahrung diese Leute zusammenbringt, also Erfahrungen, die in der DDR gemacht wurden und Erfahrungen nach der politischen Wende, nach der Wiedervereinigung. Ich glaube, diese gemeinsamen Erfahrungen, die ergeben so etwas wie eine Art Grundkonsens. Nicht unbedingt sofort ästhetisch, sondern eben erstmal lebensweltlich. Und dieser lebensweltliche Grundkonsens trägt dazu bei, dass die Künstlerinnen und Künstler in der Lage sind, produktiv auch miteinander zu arbeiten.
Sagt Kai-Uwe Schierz, Direktor der Erfurter Kunstmuseen, über die Ausstellung Kopfbahnhof 30 Jahre D206, die Thüringer Sezession, die bis zum 26. Juli in der Kunsthalle am Fischmarkt zu sehen ist. Herr Schierz, vielen Dank.
Ich danke Ihnen auch. Auf Wiedersehen.
Klaus Bukatzky guckt jetzt voraus oder besser hinein in die Zeitungsfeuilletons vom Montag.
Neue Zeiten erfordern neue Wörter, steht in der Süddeutschen Zeitung. Eine solche Vokabel, schreibt Michael Morstedt, ist Doomscrolling. Die deutsche Übersetzung steht noch aus. Versuchen wir es dann mal. Doom heißt Untergang und das Scrollen betreiben wir, wenn wir uns auf dem Bildschirm des Rechners oder des Smartphones langsam durch all das herumtasten, was das Internet so bietet. Grob gesagt handelt es sich um das obsessive Konsumieren von schlechten Nachrichten. Menschen versorgen sich bis spät in die Nacht mit den neuesten Hiobsbotschaften, erklärt uns das neue Wort die Süddeutsche und gibt einen Tipp des Wissenschaftsmagazins Popular Science wieder. Die Menschen sollten einfach mal ihre Smartphones ausschalten und eine gottverdammte Zeitung lesen. Das machen wir gerne, finden dabei auch nicht immer nur gute Nachrichten. Das heroische Zeitalter geht zu Ende. Die wilden Kerle fallen einer nach dem anderen, lesen wir in der Süddeutschen zum Tode von Jörg Schröder, dem Verleger einer ganzen Epoche, die Sex und Literatur feierte, der längst in die Literaturgeschichte eingegangen ist, wie Willi Winkler würdigt. 1969 hatte Jörg Schröder den Merz Verlag gegründet, der dann 1987 in Konkurs ging. Eine Institution der literarischen Gegenkultur, so der Berliner Tagesspiegel. Dessen Veröffentlichungen sollten die Zeit und die Kultur der Bundesrepublik der frühen 70er Jahre prägen, schreibt Gerrit Bartels. Hier die von der US-Subkultur beeinflusste Underground- und frühe Popliteratur, dort die emanzipatorischen Diskursbücher. Mal mit mehr, mal mit weniger Diskurs. Das war das Märzprogramm. Und da dürfen wir Günter Ahmens Aufklärungsbuch Sexfront natürlich nicht vergessen. Auch in den 80er und 90er Jahren war es Heranwachsenden noch ohne große Worte und Umstände von den Eltern in die Hand gedrückt worden. Heute drücken die auf ihrem Smartphone herum beim Doomscrolling. So ändern sich die Zeiten. Radfahrer und Fußgänger bekommen in London, Brüssel, Paris und anderswo mehr Raum zu Lasten der Flächen für Autos, lesen wir im Tagesspiegel zu den Änderungen in Zeiten von Corona. Die Universität von Cambridge teilt mit, dass die Vorlesungen des kommenden Jahres online stattfinden. Was bedeutet das für unsere Städte? Fragt der Stadtplaner und Architekt Markus Appenzeller und gibt die Antwort des Fachmannes. Kurzfristig werden einige Läden und Einkaufszentren schließen. Und natürlich wird die Frage entstehen, wie man den öffentlichen Raum lebendig halten kann. Büros werden leer stehen und möglicherweise in Wohnraum umgewandelt. Aber der sollte dann etwas großzügiger gestaltet sein, denn schon haben Firmen angekündigt, dass sie bleibend anders werden. Twitter überlässt es seinen Angestellten zu entscheiden, ob sie wieder an ihren Arbeitsplatz kommen wollen oder zu Hause arbeiten. Egal wie groß die Wohnung ist, eines lohnt sich immer. Ordnung schaffen hilft gegen die Angst. empfiehlt Julia Lüdemann. Man hat ja Angst vor dem Chaos und das Leben ist Chaos, weil es anders kommt, als man denkt. Da hilft Aufräumen und Struktur schaffen total, sagt sie im Interview mit der Tageszeitung Taz. Ich packe häufig mit Menschen Erinnerungskisten. Das ist etwas ganz Schönes. Die kann man auch zumachen und wegstellen, erzählt die gelernte Buchhändlerin, die in Hamburg als Aufräumcoach tätig ist. Ganz wichtig dabei, jeder hat seine eigene Ordnung. Man darf nie einem anderen seine eigene Ordnung aufdrängen.
Die Kulturpresseschau von Klaus Pukatzki, Gentleman-Musik von Curtis Steigers, Moderation von Gabi Wuttke. Ich wünsche gute Nacht.